Freut mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann, dass ihr bei angenehmen minus 4,5 Grad euch doch ins Auto gesetzt habt und hier zum Gottesdienst zu kommen. Das ist echt super und kann ich mal schon mal loslegen. Wir wollen heute mal einen kleinen Ausflug nach Schottland miteinander machen, ja? Und Schottland hat mich eigentlich schon immer fasziniert, diese sagenumwobenen Highlands, die steil abfallenden Klippen ins Meer, die uralten Castles, Loch Ness, der gute Whisky, ja, auch. Ich habe auch eine gute Flasche zu Hause und man muss ja mal was mitbringen von der Reise, oder? Ja. Und ja, und die freundlichen und netten Menschen. Und genau. Ja, wer war denn schon mal in Schottland von euch? War schon hier? Ah ja, immerhin. Ja. Also Reisetipp auf jeden Fall. Lohnt sich absolut. Und dieses Bild hier, das ist voll der Lacher in unserer Familie. Weil, ja, also ich hätte nie gedacht, dass wir eigentlich ständig in Schottland sind oder immer wieder, sehr, sehr oft. Und das lag daran, dass wir zu unserer Tochter nach dem Abitur gesagt haben, du weißt was, es ist doch super, wenn du ganz gut Englisch sprechen kannst, geh doch mal ein Jahr ins Ausland, in ein englischsprachiges Land und da kommst du dann zurück und kannst es ganz gut dann Englisch sprechen, logischerweise. Unsere älteste Tochter, die war auch schon in Kanada, das haben wir schon hinter uns. Naja, und dann hatten wir eine Freundin aus der Familie, die hat gesagt, ihre Tochter, die war in Schottland nach dem Abi in den Highlands, in so einem Outdoor-Sender, in so einem christlichen, und das wäre doch auch was für die Tirza. Und ja, dann ist sie hingegangen. Und irgendwann, also, sorry, für ein Jahr, ist sie hingegangen und irgendwann hat sie dann mal E-Mail geschrieben und da war alles Mögliche, dann hat sie noch geschrieben, also hier oben hat's auch ganz nette Jungs. Ja, und da wussten wir dann schon ein bisschen Bescheid, okay, das könnte jetzt irgendwie was bedeuten und tatsächlich, sie hat dort ihren Mann kennengelernt, einen Schotten aus Glasgow, sie ist dann nochmal zurückgekommen, hat studiert und dann geheiratet und jetzt ist sie in Glasgow. Ja, okay, gut. Und wir besuchen sie ja manchmal und oftmals im Auto mit der Fähre fahren wir von Amsterdam dann hoch nach Newcastle. Sorry für meine Stimme, irgendwie ist ein bisschen gut. Also wir fahren hoch nach Newcastle. Ah, super, vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und dort steigen wir aus und dann musst du mit dem Auto noch von Newcastle in Nordengland, musst du noch 3 Stunden nach Glasgow hochfahren. Und irgendwann verlässt du England und dann kommt dieser Schild, Welcome to Scotland. Und ich sag's euch, und das ist jetzt kein Witz, jedes Mal, wenn wir da diesen Schild passieren, aber unsere große Tochter gefahren ist, 3 Minuten später fängt es an zu regnen. Echt? Wirklich? Jedes einzelne Mal. Deshalb haben wir den auch fotografiert. Also, welcome to Scotland. Und der schottische Spruch heißt ja auch, wenn du mit dem Wetter nicht zufrieden bist, warte 10 Minuten. Ja, okay, also das ist halt schottische Verhältnisse. Aber ist cool. Ja, und warum ich euch das jetzt alles erzähle, ist Folgendes. Wir wollen heute über was reden, was mich sehr, sehr berührt hat, erschüttert hat, weil auf meinen Recherchen, wenn du nach Schottland gehst, willst du ein bisschen informieren, wo kommst du da hin, was kannst du machen. Und da bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die mich wirklich zutiefst berührt hat und auch schockiert hat. Das Massaker von Glencoe. Glencoe ist ein wunderschönes Tal in den Highlands. Taufrisches Bild jetzt im Oktober aufgenommen. Da waren wir wieder oben. Also wirklich ein wunderschönes Tal. Und ihr wisst ja, die Highlands wurden von Clans bewohnt. Ja, diese traditionellen schottischen Clans mit ihren Mustern, mit den Tartans und so weiter. Und hier in diesem Tal von Glencoe hat sich vor jetzt fast 400 Jahren ein unglaubliches Verbrechen abgespielt. Und es haben auch Menschen unglaublichen Heldenmut bewiesen. Und ja, Ursula hat schon gesagt, konsequente Nachfolge. Eigentlich hätte ich es mehr so nennen sollen, Nachfolge in Extremsituationen. Aber da wird es ja auch konsequent. Ja, genau. Und jetzt nehme ich euch mal einfach mit rein in die Geschichte, was ist da passiert. Wir sind im Jahr 1688 und da gab es dann ein Streit, ein Krieg, wer jetzt der englisch-schottische König ist, der regierende König Jakob II., Katholik, und sein Herausforderer war Wilhelm von Oranien, ein Protestant. Und natürlich, es geht um den Glauben, natürlich, klar, aber letztendlich wissen wir alle, es geht um Macht. Ja, genau. Und so haben sie sich da gebettelt und letztendlich war Wilhelm von Oranien der Sieger und wurde neuer schottisch-englischer König. Und jetzt war das Problem, die Clans der Highlands, die waren auf der Seite Jakobs. So, aber jetzt haben wir ja einen neuen König und der jetzt Solidarität einforderte. Und so musste jeder Clan Chief der Highlands musste bis zum 1. Januar 1692 ein Treueschwur ablegen auf den neuen König. Also er musste zu einer bestimmten Stelle gehen und musste dort einen Treueschwur ablegen, dass sie jetzt auf der Seite des neuen Königs sind. Und jetzt war die tragische Sache, dass der Glenchief von Glencoe, Alistair MacDonald, der war 3 Tage zu spät dran. Und zwar erstens war es Winter, 1. Januar, ja, und Winter in den Highlands ist schon ein bisschen anders wie hier. Und zweitens wurde er in der Gegend rumgeschickt. Er war in einer Stadt und da haben sie zu ihm gesagt, nee, du musst da nur 60 Kilometer weiter nördlich gehen. Dort gilt erst die Unterschrift. Aber egal, letztendlich war 3 Tage zu spät dran, um seinen Treueschwur auf den neuen König abzulegen. Und das und dieser Umstand hat dann manche von der britischen Regierung dann tatsächlich zum Anlass genommen, um an diesen verhassten Highlandern da oben endlich ein Exempel zu statuieren. Also die waren nicht beliebt in der Regierung da, diese Clans mit ihren komischen Riten und was die da alles gemacht haben. Die freiheitsliebenden Leute da, das war denen richtig irgendwie suspekt. Okay. Und was ist dann passiert? Im 1. Januar soll er seinen Treueschwur ablegen und im Februar dann wurde eine Kompanie oder 2 Kompanien der englischen Armee beim Clan der MacDonalds einquartiert. Also circa 120 Mann, 120 Soldaten unter der Führung von Robert Campbell of Glenion. Und man weiß eigentlich nicht mehr, ob er schon wusste, was sein Auftrag war, aber auf jeden Fall war es so, dass Robert Campbell sogar verwandt war mit dem alten MacDonald, also irgendwie so über 2-3 Seiten, und deshalb wurde er auch in seinem Cottage einquartiert. So sieht's übrigens aus, also Leute, seid vor in eurem Wohnzimmer, ja, so ein Torfcottage, so ein englisches aus dem 17. Jahrhundert. Erstens ist stockdunkel drin, zweitens, wenn du dein Feuer anmachst, wird es ein bisschen rauchig. Also war jetzt nicht gerade so die Wellness-Oase, sage ich mal. Okay, also die wurden da in den Cottages alle einquartiert und im Februar, als die da ein paar Tage oder 2-3 Wochen da waren, da kam dann ein Militärbote zu Robert Campbell. Und was der mitgebracht hatte, das haben wir auch hier, das ist der Befehl, er ist im schottischen Nationalarchiv, ein Dokument der Schande und der Menschenfeindlichkeit. Denn was da drauf stand, das ist wirklich schockierend. Robert Campbell bekam folgenden Befehl. Töten Sie morgen Nacht im Morgengrauen um 5 Uhr alle Mitglieder des Clans. Frauen, Kinder, Männer, alle. Und ich füge hinzu, töten Sie die Männer, mit denen Sie Karten gespielt haben, die Frauen, die Sie bewirtet haben, die Kinder, mit denen Sie gespielt haben, töten Sie sie alle morgen Nacht. denn sonst sind sie der Freund des Königs nicht mehr. Und jetzt lasse ich euch mal gerade 10 Sekunden zurück. Ihr seid Robert Campbell. Ihr befehligt 120 Soldaten. Ihr habt gerade den Befehl eurer Militärführung bekommen. Was würdet ihr tun? Da muss man schon kurz durchatmen, oder? Wirklich. Ich weiß nicht, welche Entscheidung ihr getroffen hättet. Robert Campbell hatte sie getroffen. Als einer der ersten, der umgebracht wurde, war Alistair MacDonald selber. Seine Söhne konnten teilweise noch entkommen. Insgesamt wurden gleich 38 Männer in ihren Cottages erschossen. Und dann begann eine wilde Flucht der anderen, der Frauen, der Kinder, der anderen Männer hinauf in die Highlands. Wir reden vom Februar. Ohne Proviant, ohne Vorrat. Und sie sind dort erfroren und verhungert. Also fast der ganze Clan der MacDonalds wurde ausgerottet. Und ich war erschüttert, Leute, was für ein Verbrechen. Was für ein heimtückisches Verbrechen da geschehen ist. Aber jetzt möchte ich euch, und das hat mich tief berührt, jetzt möchte ich euch die Namen von 2 Helden vorstellen, von denen die Geschichte absolut keinerlei Notiz genommen hat. Aber diese beiden Männer, sie haben sich meine Hochachtung verdient, nämlich Francis Farquhar und Robert Kennedy. Diese beiden haben sich geweigert. Sie haben ihr Schwert zerbrochen und haben sich lieber gefangen nehmen lassen, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, als dass sie so heimtückisch gemordet haben. Es ist nicht überliefert, ob sie Christen waren, aber ich könnte mir es gut vorstellen, dass sie angesichts dieses grauenvollen Befehles gesagt haben, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Erinnerung an das Massaker hier von Glencoe, das ging durch Jahrhunderte durch Schottland, durch in dem Dorf in Glencoe, da hat es bis vor kurzem, vielleicht gibt es ja noch ein Pub gegeben, da stand außen ein Schild dran, Zutritt für Campbells verboten. Ja. Und es hat eine Fehde zwischen den Clan der Campbells und der MacDonalds, die über 400 Jahre ging, und viele schottische Schulkinder haben den Spruch gelernt, never trust a Campbell, vertraue niemals einem Campbell. Ja. Also also in die schottische Geschichte ist das tief eingeschrieben, diese Szenerie hier. Und jetzt fragen wir uns natürlich heute Morgen, okay, wir sind nicht im Schottland 1692, sondern ihr im schönen kalten Pforzheim. Was hat das mit uns zu tun, ihr Lieben? Was hat das für uns zu tun, mit uns zu tun? Ja, und man kann euch sagen, wenig. Wir sind nicht in Schottland und es ist alles so lang vorbei. Und möge uns der Herr davor bewahren, jemals ever so eine Entscheidung treffen zu müssen. Ja, aber ich glaube auch viel, denn wir alle treffen ja unsere Entscheidungen, oder? Tag für Tag treffen wir Entscheidungen, große Entscheidungen, kleine Entscheidungen, egal. Aber wir sind da jetzt eigentlich am Kern. Es soll ja halt kein spannender Geschichtsunterricht sein heute Morgen, ja, sondern wir fragen uns ja einfach, was hat denn unser Glaube mit unserem Leben zu tun? Und da sind wir ja bei Nachfolge, oder? Das ist doch eindeutig Nachfolge. Muss ich mich überhaupt damit rumschlagen? Kann ich nicht einfach leben, wie ich will, wie mir es passt, da wo ich meine Vorteile sehe? Also ich würde sagen, wenn dir dein Glaube etwas wert ist, dann musst du dir manche Fragen stellen. Denn Gott kennt wirklich, er kennt uns ja. Er kennt uns und er sieht uns. Und vielleicht, ich möchte euch mal ein fast unbekanntes Wort vorstellen aus 2. Chroniker. Also, das war die Frage, die habe ich schon gestellt. Was haben meine täglichen Entscheidungen mit meinem Glauben an Gott zu tun? Und in 2. Chroniker 16, da steht, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und das heißt doch, Gottes Augen durchlaufen jeden Tag die ganze Erde und er sucht Herzen, die ihm nachfolgen. Er sucht Herzen, die ihm treu sind. Und wisst ihr, wenn er auf so ein Herz getroffen ist, dann freut er sich ungemein. Das ist für Gott ein ganz wertvoller Schatz. So ein Herz, ja. Und so dürfen wir ihm eigentlich auch beweisen, dass wir ihm wirklich treu sein wollen. Dass wir ihm nachfolgen wollen, dass er uns etwas wert ist, ja. Und dass wir vielleicht sogar manchmal bereit sind, auch Nachteile dafür in Kauf zu nehmen. Ja, und ich weiß nicht, wie sieht die Zukunft bei uns aus? Wisst ihr das, wie die Zukunft aussieht? Wir wissen es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zeiten für uns als Christen nicht leichter werden. Ja, ich nenne jetzt nur einen Punkt, man könnte da eine eigene Predigt drüber machen, aber wenn wir biblische Positionen vertreten, die vor wenigen Jahren noch absolut Standard waren, wo jeder sagt, ja, das steht in der Bibel, ist okay, dann kannst du vielleicht bald, wenn du das äußerst, als für ein Hassverbrechen angeklagt werden. Biblische Positionen können heute Hassverbrechen sein. Also das ist, ja... Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber das könnte ein Problem werden. Aber Paulus schreibt, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, zu der ihr berufen seid. Ja. Und wie kann das jetzt eigentlich aussehen, so einer unserer Berufung würdig leben? Wie sieht es mit unserem Geld aus? Haben wir da, ist das alles nur für uns oder sehen wir da auch die Gemeinde, sehen wir vielleicht andere Menschen? Wie sieht's mit unserer Treue aus, auch mit der ehelichen Treue? Neid, Hass, hat das in unserem Leben Platz? Öffnen wir da vielleicht, und wenn es auch nur eine kleine Tür ist, lass sie uns sofort wieder schließen. Diese bittere Wurzel, sie zerstört alles, wenn sie aufwächst. Wir sollen sie wirklich niedertreten, wenn das in unser Herz kommt. Was ist mit Mobbing? Milliardenschaden in der Wirtschaft durch Menschen, die in brutaler Weise gemobbt werden, dass sie arbeitsunfähig werden. Machen wir da mit? Never ever. Niemals. Meine Frau arbeitet seit neuestem in einer Cafeteria mit in einem Alten- und Pflegeheim. Und was sie gleich erkannt hat, ist, also die Leute kommen da, dann trinken sie Kaffee. Und dann geht einfach nur das Geratsche los und der eine und über den anderen und überhaupt, ja, natürlich die nicht am Kaffeetisch sitzen, um die geht's logischerweise. Jesus sagt, er möchte nicht, dass seine Nachfolger das tun. Und jetzt im Zeitalter des Cybermobbings, vielleicht haben wir auch ein paar jüngere Leute da, aber vielleicht betrifft's auch uns. Leute, was macht ihr, wenn auf TikTok, auf Cross, auf Instagram, auf Facebook, wenn da so ein richtiger Shitstorm über jemanden losgeht? Ja, wir leben ja im Zeitalter der Empörungskultur. Du sagst nur irgendwo irgendein falscher Satz und dann kommt eine Empörung. Und dann geht's aber richtig los. Und dann prasselt der Shitstorm auf dich herab, ja. Und vielleicht bist du ja mit dem auch ganz gut bisher zurechtgekommen, aber jetzt ist er ja freiwillig. Also da muss ich ja mitmachen, ja. Ziehst du dann auch dein virtuelles Schwert und stichst mit ein auf dieses Opfer? Einfach gnadenlos, erbarmungslos. Der muss jetzt fertig gemacht werden, der hat's verdient. Oder bist du ein Francis Farker oder ein Robert Kennedy? Und stellst dich vor das Opfer und sagst, nein, da werde ich nicht mitmachen, absolut nicht. Stellst du dich vor das Opfer, hilfst du diesem Opfer? Ich sage euch, Jesus würde das echt lieben. Jesus würde das echt lieben, wenn wir so etwas tun. Ja. Ein Schutz, ein Helfer, das wäre cool. Und jetzt muss ich mal kurz das Mikro weglegen. Wirklich tun, ihr Lieben. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, also ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt euch sagen soll, aber es ist ein Gedanke, der mich wirklich jetzt in letzter Zeit irgendwie so mir halt so stark in den Sinn gekommen. Es glaube, konsequent zu leben, ist teilweise auch eine Frage auf Leben und Tod. Eine Frage auf Leben und Tod. Und wisst ihr, aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, da gibt es bewegende Berichte von jungen Männern, von Soldaten, die auf dem Schlachtfeld später tot aufgefunden wurden. Und aus ihren Gewehren war kein einziger Schuss abgefeuert worden. Und als sie das Gewehr aufgemacht haben, da sahen sie, da war nicht eine Patrone drin. Und wisst ihr, diese jungen Männer hatten in der Nacht vor der Schlacht eine Entscheidung getroffen. Sie würden keinen Menschen töten. Und dann haben sie die Patronen aus ihren Schusswaffen herausgemacht. Und am nächsten Morgen sind sie zusammen mit den anderen in den Kugelhagel gestürmt. Und ich sage, direkt in die Arme Jesu. Und wisst ihr, was gerade im Sudan und in Nigeria passiert? Ihr habt das vielleicht, es wird eigentlich mehr oder weniger in den Medien totgeschwiegen. Das interessiert ja nicht. Ein wirklicher Massenmord an unseren Brüdern und Schwestern. Ein wirklicher Massenmord, was da gerade abläuft. Hunderte, tausende Christen werden von islamistischen Gruppen getötet. Und es läuft meistens so ab, sie umzingeln ein Dorf und dann wirst du gefangen genommen. Und dann stellen sie dir eine Frage. Willst du dich zu dem alleinigen Gott, zu Allah bekehren? Und dann sagen sie, nein. Und dann kommt die Kugel. Und ich habe mich tatsächlich echt gefragt, was würdest du machen? Also, wir werden hoffentlich nie in so eine Situation kommen, aber ich glaube, du musst einfach mal denken. Wirst ja einfach mal denken. Und wenn du es mal gedacht hast, dann reift da in dir auch irgendwie mal eine Entscheidung. In Offenbarung 12 lesen wir, und sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ihr Lieben, das sind unsere Brüder und Schwestern in Afrika im Moment und auch in anderen Ländern. Und glücklich ist, wer die Bewährungsproben des Lebens besteht und im Glauben festbleibt. Denn Gott wird ihn mit dem Siegeskranz des ewigen Lebens krönen. Okay, vielleicht interessiert euch noch, wie die Geschichte ausgegangen ist. Gerechtigkeit. Ja, jetzt reden wir über Gerechtigkeit. Als dieses Verbrechen dann in Highlands ruchbar wurden, kam ein Sturm der Entrüstung durch ganz Schottland, ja. Und nun sollten die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Dummerweise hat sich dann herausgestellt, dass dieser Befehl, den wir vorher gesehen haben, von dem König selbst unterschrieben wurde. Stell mal deinen König vor Gericht im 17. Jahrhundert, da hast du ein kleines Problem. Ja? Aber auch diejenigen, die das Ganze geplant und durchgeführt hatten, hat nie der Arm der Gerechtigkeit erreicht. Und letztendlich wurde für dieses heimtückische Massaker, für dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht ein einziger zur Verantwortung gezogen. Cool, oder? So ist das in unserer Welt, ihr Lieben. Genau so ist das. Aber wenigstens ging die Sache für Gilbert, für Robert und Francis auch gut aus. denn sie wurden dann später als Zeugen der Anklage vor Gericht aufgerufen und durch ihre Aussage wurden sie dann tatsächlich freigesprochen. Gut. Aber wisst ihr, die Gerechtigkeit, die jetzt hier in diesem Fall und in 100 Millionen anderen Fällen gerade auf der Welt, die einfach nicht zum Zuge kommt, ich sag's euch, es wird Gerechtigkeit geben und die Gerechtigkeit, sie wird auf der ganzen Linie siegen. Denn es ist ausgemacht und wir wissen es, Brüder und Schwestern, wir wissen es, jeder Mensch wird vor dem Thron Gottes erscheinen. Alle, ausnahmslos, haben wir einen Termin. Es ist dem Mensch gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Und das sind wirklich schlechte Nachrichten für Leute von Schlage eines Adolf Hitlers, Josef Stalins, Pol Pot, Mao Zedong, wie sie alle heißen, die Massenmörder dieser Welt. Das sind schlechte Nachrichten für Könige, die Massaker unterschreiben. Es sind schlechte Nachrichten für heimtückische Mörder, für Kinderschänder, für Drogendealer, Sklavenhändler, Terroristen, Trickbetrüger. Man könnte diese Liste so weiterführen. Und wir sagen ja. Wir sagen ja, das ist gut so. Denn es kann nicht ohne Gerechtigkeit sein. Und es wird diese letzte Gerechtigkeit geben. Aber wisst ihr, ich habe mir dann auch die rhetorische Frage gestellt, wenn ich so nach Gerechtigkeit rufe, wissen bei mir, wie ist es bei mir? Ich meine, klar, ich habe jetzt niemanden umgebracht, aber es gibt eigentlich ein ziemlich erschütterndes Wort und das steht in Jakobus 2. Wenn jemand das ganze Gesetz hält, aber die zehn Gebote und ist nur in einem einzigen Gesetz schuldig geworden, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Das ist ja eigentlich unglaublich, oder? Ich meine, da sind wir alle mit dabei, ja. Und wenn das wirklich so ist, dann müssen wir uns fragen, warum gibt es eigentlich einen Himmel? Ich meine, Jesus hat gesagt, er geht voraus, er wird uns Wohnungen bereiten. Aber wenn das so ist, dann wird kein einziger Mensch in den Himmel kommen. Kein einziger. Und was ist dann mit den schönen Wohnungen? Ich arbeite in einer Immobilienfirma und ich weiß, dass leerstehende Wohnungen schlecht sind. Wisst ihr, ich glaube, wer wirklich begreift, dass er gar keine Chance hat vor einem ewigen, heiligen Gott, der wird und der muss seinen Blick auf jemand anders wenden. Und wir wissen auf wen. Auf Jesus. Auf Jesus. Und das versuchen wir ja auch den Menschen immer wieder bei unserer Schatzsuche einfach klar zu machen. Du brauchst Jesus. Du wirst alleine ganz am Ende nicht klarkommen. Und wisst ihr, ich habe mir das jetzt einmal überlegt, was Jesus da ertragen hat am Kreuz, das ist unglaublich. Ihr müsst euch mal überlegen, die ganze Schuld der Welt, aller Menschen, aller Generationen, jede Lüge, jedes heimtückische Gemeinheit, jeder Mord, jedes Abschlachten von Menschen, jede Verantwortung für die Schreie gequälter Kinder, jedes abscheulich Böse, zusammengefasst in einem Schlag. Ein Schlag mit einer Wucht der Bosheit, die Jesus getroffen hat. Ein Schlag, der dich ans Ende des Universums schleudert. Ein Schlag, der Welten zerbrechen lässt an Bosartigkeit und Abgrund. Und diesen Schlag hat Jesus genommen. Diesen Schlag hat Jesus für uns genommen, ihr Lieben. Das sollen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen. Und es hat ihn auch sein Leben gekostet. Aber wir wissen, wie es weiterging, dass er auferstanden ist und dass er uns gerettet hat. Und ganz zum Schluss betreten wir noch einen Raum. Und zwar ist es ein ganz spezieller Raum, nämlich ein Raum, ein Zimmer, den nur ihr ganz persönlich kennt und sonst überhaupt niemand. In dieses Zimmer gehen wir jetzt mal noch kurz zusammen rein. Joshua Harris, ein christlicher Autor, hatte nachts einen Traum, den er dann aufgeschrieben hat. Und Da hören wir jetzt ein paar Auszüge draus. Er war in einem Raum und er war in einem Zimmer und da befanden sich nur Regale voller Kästen mit Karteikarten. Sie reichten vom Fußboden bis zur Decke und waren in ganz unterschiedliche Rubriken eingeteilt. Ein Regal mit der Aufschrift "Mädchen, in die ich verliebt war", erregte meine Aufmerksamkeit. Er sagt, ich öffne den Kasten und darin waren lauter Karteikärtchen. Alle mit meiner Unterschrift und ich nahm einige davon heraus und stellte erstaunt fest, dass die Namen der Mädchen, die da drauf waren, dass ich die alle kannte. Verwunderung, Neugier und Schaudern überkamen mich, als ich all die Aufschriften auf den Karteikästen las, Bücher, die ich gelesen hatte, Freunde, denen ich geholfen habe, Lügen, die ich erzählt habe, Beleidigungen, die ich ausgesprochen habe. Unüberschäbar viele Karteikarten waren das. Entsetzt sah ich auch plötzlich den Kasten erotische Gedanken. Ich zog den Kasten nur ein Stück heraus. Die Größe wollte ich gar nicht sehen und nahm eine Karte heraus. Ich wurde blass, als ich daran dachte, dass auch all diese Momente festgehalten waren. Plötzlich überfiel mich eine unbändige Wut. Dieser Raum durfte niemals jemand im Leben betreten. Die Karten mussten zerstört werden. Ich riss sie heraus, trampelte darauf herum, wollte sie zerreißen. Aber keine Chance. Die Karten waren einfach unzerstörbar. Erschöpft sank ich zu Boden. Und dann sah ich ihn. Jesus war da. Und Mitleid spiegelte sich in seinen Augen. Dann ging Jesus auf die eine Seite des Zimmers, nahm die erste Karte heraus und begann, seinen Namen darunter zu schreiben und meinen durchzustreichen. Nein, schrie ich das und lief hinüber, Jesus, nein, ich will nicht, dass dein Name da drunter steht. Aber da war es schon geschehen. In Blitzeseile hatte Jesus alle Karten unterschrieben und sein Name stand in blutroter Farbe darunter. Dann führte er mich aus dem Raum, legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, es ist bezahlt. Ihr Lieben, und das zum Schluss, heute ist ja Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Und wir wissen, dass wir Menschen alle in die Ewigkeit gehen werden. Und die Frage ist, wer unterschreibt dein Leben? Unterschreibst du es selbst? Oder wird Jesus das für dich tun? Und ich hoffe und ich denke, dass wir alle die richtige Entscheidung schon getroffen haben. Und wer es noch nicht getan hat, den möchte ich einfach dazu einladen. Lass dein Leben von Jesus unterschreiben. Es ist das Einzigste, was dich rettet. Denn er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben in Ewigkeit. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der uns die Kraft und den Mut zur Nachfolge gibt, heute, morgen, unser ganzes Leben, solange wir hier sind, Herr. Und wir wissen, dass wir immer wieder versagen. Wir wissen, dass wir nur Menschen sind. Aber wir danken dir, dass du unterschrieben hast. Dass du unterschrieben hast und dass du treu bist. Und dass es einmal keine Karteikarte geben wird, die uns belastet. Denn du hast alle für uns bezahlt. Und wir danken dir von Herzen dafür. Und wir bitten dich, lass uns auch als Licht in dieser Welt leben, in dieser Dunkelheit, die sich ausbreitet. Herr, wir bitten dich, lass uns dein Licht weitertragen, bis wir bei dir sind. Und so bitten wir dich für uns alle, o komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen.